Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Der radikalste Revolutionär wird ein Konservativer am Tag nach der Revolution. Ein Zitat von Hannah Arendt und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
Hallo Isabel Rohner, sehr schön. Jetzt bitte die Interpretation dieses Zitates.
Du, ich habe sehr gestaunt, weil, wenn du dich erinnerst an unsere letzte Folge, die Podcastin, haben wir genau darüber gesprochen. Und ich habe erzählt, das Thema war Kanada und die dortigen Veränderungen, die anstehen. Der Fall der Liberalen, der Linksliberalen in Kanada mit dem mit Trudeau gegen die sogenannten Konservativen, die voraussichtlich ab Oktober dann die Regierung stellen werden. Und dass wir mit diesen Begrifflichkeiten der Parteien nicht mehr arbeiten können. Also dass konservativ nicht mehr konservativ heißt und progressiv eigentlich nicht mehr progressiv, weil wir das jetzt überall feststellen, dass die Konservativen, die sogenannten Konservativen, ganz viel ändern werden. Und konservativ heißt ja konservieren, konservare, behalten, ne? Bewahren. Mhm. Und ich fand diese Erkenntnis so banal wie richtig und habe sehr gestaunt, sowas natürlich schon bei den Riesinnen, auf deren Schultern wir stehen, zu finden, nämlich bei Hannah Arendt. Mhm. Die Erkenntnis ist ja wirklich, also die besten Gedanken sind ja die ganz einfachen. Das ist ja so. Ne? Und natürlich, ne, der radikalste Revolutionär wird ein Konservativer am Tag nach der Revolution, weil er das, was er in der Revolution umsetzen wollte, jetzt bewahren will. Ne? Mhm. Und trotzdem würden sich die Revolutionäre ja niemals konservativ nennen.
Also nicht nur das, Hannah Arendt meinte das, also Hannah Arendt nannte sich auch eine konservative Revolutionärin, in dem Sinne, dass bei Revolution, also eigentlich geht es um die Demokratisierung der Demokratie, die nicht eine Revolution darstellt, sondern eben quasi ein Weiterentwickeln des bisher Bestehenden. Und das wäre eigentlich progressiv. Was wir bei Revolutionen erleben, ist, dass die Revolutionärinnen, nein, nicht die Innen, sondern die Revolutionäre, die Männer, die hören nie auf am Tag nach der Revolution, sondern sie nutzen das Momentum, um ihre Herrschaft zu etablieren. Es geht nicht um die Konservierung der neuen Rechte wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität wie bei der Französischen Revolution, sondern es geht um die Durchsetzung der Herrschaft der eigenen Ansprüche. Und deshalb hatten wir in der Französischen Revolution, in der russischen sowieso, aber in der Französischen Revolution das Diktum, die Revolutionäre fressen ihre Kinder, weil es dann zur sogenannten Wohlstandsdiktatur kam und dann quasi zum die Revolutionäre, die das Gute für alle Menschen wollen, also das Gut Gemeinte, immer das Gegenteil von Gut darstellt. Und das ist eine der Grundstrukturen von Links. Und das habe ich lange nicht begriffen, obwohl ich den Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, das geht alles auf Jean-Jacques Rousseau zurück. Auch der Islamismus geht auf den grässlichen Jean-Jacques Rousseau, den genialen, grässlichen, den fürchterlichen Frauenhasser Jean-Jacques Rousseau, dieses Aufsteigerkind. Oder es ist so ein möchte gern großer. Oder? Also das geht auf ihn zurück, und zwar mit den zwei Konzeptionen von Allgemeinwohl und dem Mehrheitswillen. Und du kannst quasi ein demokratisches System durch den Mehrheitswillen etablieren. Dann hast du aber dann vielleicht für die Demokratie manchmal sehr ungünstige Mehrheitsverhältnisse, wie jetzt in Österreich mit einer FPÖ, die extrem russophil, also Putin-fil ist oder Erdogan-fil, oder also mit Kickl. Das ist ein Riesenproblem
für die Demokratie. Ja, und der Verfassung gegenüber sehr gefährlich. gefährlich gegenübersteht.
Genau, auch, ne? Genau. Mhm. Aber das ist quasi der Mehrheitswille, oder? Also quasi der Versuch, eine parlamentarische Mehrheit zu finden. Und dann hast du dann gleichzeitig eben das Allgemeinwohl. Und das sind eigentlich in den Demokratien die Grundrechte und die Verfassung. Und das Problem in Deutschland war beispielsweise in der Ampelregierung, ist, dass die durch einen Mehrheitswillen, also durch eine bunte Koalition an die Macht kamen, dann aber mit dem Hinweis auf das Allgemeinwohl wichtige, entscheidende Grundrechte außer Kraft gesetzt haben. Ich denke diesbezüglich an das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das wir schon sehr klug, also vor allem auch von dir, Isabel Rohner, verhandelt haben als Staatsrechtlerinnen, als Staatsrechtlerin. Da wurde quasi in einer rhetorischen Beschwörung für das Allgemeinwohl, für eine progressive Position oder eine sogenannte Ausdehnung, wurde das Grundgesetz ausgehebelt, erster Punkt. Und bei der Ampel auch entscheidend, und das finde ich gerade in der öffentlichen Diskussion so wichtig, wurde auf europäischer Ebene der Digital Service Act, DSA, durchgedrückt, der auch in Deutschland unter der Ampelregierung implementiert wurde und zu einem, der eigentlich die Rechte der Bürger und Bürgerinnen gegenüber den Plattformen wie Facebook, X und TikTok und Telegram hätte, oder Google vor allem auch mit dem Recht des Vergessens, hätte stärken sollen, also dieser Digital Service Act, jetzt gegen die Bürger und Bürgerinnen angewendet wird, indem eben zwei Minister der Ampelregierung, unter anderem vor allem Robert Habeck, das hat Isabel Rohner vor zwei Folgen extrem gut erklärt, oder sogar in der letzten Folge, dass jetzt eben zwei Minister in Deutschland über 700 Klagen, liebe Menschen, über 700 Klagen gegen Privatbürger und Bürgerinnen, die sind am Laufen aufgrund des neuen Digital Service Actes, also der EU, eine Richtlinie, die dann gesetzesmäßig implementiert wird, also vollzogen wird. Und das sind ganz bedenkliche, autoritäre, ja sogar totalitäre Bestrebungen, indem eine Regierung Klagen, also Regierungsmitglieder Klagen gegen die Bürger, also quasi Strafanzeigen gegen die Bürger setzt. Also ich finde, da müssen wir uns schon unterhalten über Straftaten. Absolut. Und Meinungsfreiheiten. Mhm. Und das ist das, was mich so umtreibt. Und deshalb,
auch über die finanzielle Macht, die dahinter steht. Ne? Also genau. Alle, die vielleicht schon mal die Erfahrung hatten oder mitbekommen haben, dass andere die Erfahrung machen mussten, vor Gericht zu stehen, in welcher Funktion auch immer, das kostet. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, so einen Prozess auch durchzustehen und Recht einzuklagen oder seine Rechte als Beschuldigte potenziell auch geltend zu machen. Ne?
Ja, und es ist eine riesige Einschüchterung. Also ich merke das, wenn ich irgendein Behördenschreiben kriege, und das wird ja von meinen Trolls immer lanciert und initiiert, oder? Welche Einschüchterung dies bedeuten kann für ganz normale Menschen, die meinen, ganz normal arbeiten, ganz normal ihre Steuern zahlen, ganz anständige Bürger und Bürgerinnen sind und die dann wirklich gerade im bürokratischen Hinweisen massiv eingeschüchtert werden. Also das kennen alle Sozialbezügerinnen, die mir das erzählen. Oder? Das ist also, in der Schweiz ist es viel, viel netter. Einfach das Personal ist viel offener und die Schweiz ist diesbezüglich ein viel meinungsfreieres Land als in Deutschland, wo tatsächlich quasi die, wenn du Sozialleistungen beziehst, außer du gehörst einer sogenannten Minderheit an, aber da wirst du behandelt, habe ich mir sagen sagen lassen, sehr oft von dermaßen oben herab, das ist wirklich einschüchternd. Also du bist nur ein Rädchen in der Maschinerie.
Das hat auch viel mit Sprache zu tun, die in der Schweiz in der Verwaltung schon nochmal anders ist, als in die deutsche Bürokratiesprache funktioniert. Und ich habe ein Beispiel, was jetzt gar nicht so existenziell ist, ne? Aber einfach, wo man schon sieht, Sprache vermittelt manchmal nicht das, was eigentlich gesagt werden sollte. Mhm. Ich erinnere mich an meinen Einbürgerungsbescheid vor vielen, vielen Jahren. Wo ich den Bescheid bekam und gleichzeitig die Vorladung zu erscheinen.
Aha, ja.
Gemeint war aber die Einladung zur Einbürgerungsfeier, aber es war überschrieben mit Vorladung zu erscheinen, was schon heftig ist. Ne?
Ja. Ja, ja.
Du, ich habe zwei Fragen. Ich habe eigentlich ganz viele Fragen, aber also ich würde dich sehr bitten, noch ein bisschen mehr zu erzählen über den Digital Service Act. Das finde ich hochinteressant. Aber eine Frage, auch wenn es jetzt ein anderes Thema wieder war, kannst du das noch einmal bitte ausführen, wenn du sagst, der Islamismus geht auch auf Jean-Jacques Rousseau zurück? Das ist mir so in dieser Pointiertheit nicht klar.
Ah, sehr schön. Ja, das ist einfach. In meinem irren Kopf oder wirren Kopf. Nee. Also der Islamismus und der Islam hängen selbstverständlich zusammen, also Religion. Der Islamismus ist aber spätestens seit den Muslimbrüdern in den 30er Jahren mit den Nationalsozialisten eine totalitäre Bewegung, wird aber als solche von den Politologinnen und Politologen nicht erkannt oder auch nicht so benannt, ist eine äußerst moderne Strömung. Und der Islamismus, die ist seitdem und vor allem dann ausgedrückt im Iran 1979, deshalb geht auf Rousseau zurück, wie die Nationalsozialisten übrigens auch, und die Sowjetkommunisten, weil der Satz bei den Nationalsozialisten nach Rousseau, also eben diese zwei Konstruktionen, Allgemeinwohl und Mehrheitswillen, der Satz der Nationalsozialisten nach Rousseau war, der Führer schützt das Recht. Und so kannst du den Mehrheitswillen außer Kraft setzen. Hm. Ist das einigermaßen verständlich bei den Nazis? Hm. Also eben quasi der Führer schützt das Recht. Also eigentlich haben wir theoretisch Wahlen und sogar eine Verfassung. Eben auch deshalb das Ermächtigungsgesetz. Also den Nationalsozialisten war es enorm wichtig, bürokratisch absolut korrekt zu sein. In Anführungszeichen. Mm-hmm. Sie haben jede Maßnahme so staatlich definiert, dass sie den europäischen Massenmord quasi rechtens in Anführungszeichen lancieren konnten. Ich finde, diesen Umstand, der ist ganz wichtig und der wird viel zu wenig diskutiert. Also der Führer schützt das Recht, da entscheidet der Mehrheitswille. Bei den Sowjetkommunisten war der Satz die Diktatur des Proletariates. Oder? Also auch die Sowjets hatten eine Verfassung, die DDR war eine der modernsten Verfassungen übrigens. Mhm. Und da, auch da geht es auf Rousseau zurück. Du hast quasi eine rousseauische Befreiungsideologie, oder? Die wirklich radikal war zu ihrer Zeit gegen den Feudalismus, gegen eine Ständeherrschaft. Oder? Mhm. Und du definierst eben diese zwei Punkte, musst du immer nach Rousseau quasi ins Gleichgewicht bringen, eben den Mehrheitswillen, klassische Wahlen aber der Mehrheitswille wird immer dann ausgesetzt, wenn er dem Allgemeinwohl widerspricht. Und das war eben bei den Nazis, der Führer schützt das Recht, bei den Sowjets war es die Diktatur des Proletariats, oder deshalb war auch der Generalsekretär der kommunistischen Partei das Regierungsorgan, oder? Also nicht quasi der Präsident oder irgendwie Parlamentspräsident. Und drittens jetzt zum Islam und zum Islamismus. Da steht eben, dass das islamische Recht über allem steht. Also, dass die Scharia entscheidet über den Mehrheitswillen. Und diese Tricks werden bei allen Revolutionären, bei den Linken, immer wieder angewendet. Bei den Linken und den Rechtsextremen. Oder? Und ich finde, da wird staatsrechtlich nicht genug darüber nachgedacht, wie sich moderne Systeme etablieren und in welchem Verhältnis sie staatsrechtlich stehen. Und jetzt kommen die Postkolonialen dazu, die eben nur noch, die eben quasi eine Neuauflage der Diktatur des Proletariates bringen im Sinne von eines sogenannten Allgemeinwohls, also die Diktatur der Unterdrückten, oder? Also Unterdrückte aller Länder, vereinigt euch. Und das ist der Slogan, der sich jetzt verheiratet hat mit dem Islamismus. Aber staatsrechtlich ist es tatsächlich Rousseau. Gell, das ist spannend.
Ich hab in der letzten Zeit einiges über, also mich nochmal so ein bisschen mit Moralphilosophie auseinandergesetzt. Mhm. Und Moral könnte man ja tatsächlich sagen, also Moral ist ja etwas, was sich verändern kann. Moralisch handeln heißt richtig handeln, falsch handeln im Rahmen eines Kontextes, der dir aber gesellschaftlich gesetzt ist. Ne? Mhm. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dieses Allgemeinwohl, was ja in deiner Erklärung, die ich übrigens, das beeindruckt mich echt, dass du das einfach morgens früh so aus dem Eiermehl schütteln kannst. Ja, also und es ist druckreif, was du machst. Ne? Ich will nur sagen, ne, so Lanz und Brecht hätten eine ganze Redaktion, die dir das aufschreiben würden. Die würden das vorlesen. Nein, Nicola Stempel kann das einfach so. So, aber das, was du entwirfst mit diesem Mächtige oder in deinem, es sind Revolutionäre, die kommen an die Macht, die handeln dann aber oder kommen an die Macht aufgrund von Mehrheitsverhältnissen im Zuge eines Wahlsystems und beschließen dann aber Dinge über die Köpfe hinweg des Volkes oder der Gemeinschaft, für die sie stehen, mit der Begründung, das ist zu eurem Guten.
Ja, richtig.
Damit setzen sie moralische Rahmen. Ne? Ja. Sie setzen damit eine neue privat, Moral.
Ja. Hannah Arendt würde eben sagen, und Moral ist privat, ist nicht der öffentliche Raum. Aber fahr weiter. Also damit jetzt
ja, aber das ist ja. Ja, und das ist doch etwas, was wir sehr, sehr stark in der letzten Zeit erlebt haben, wo immer wieder mit vermeintlich moralischer Argumentation hinterm Busch hervorgekommen wurde, um Menschen abzuhalten, etwas zu tun. Also ich denke jetzt gerade an diese mehreren Fälle, die es gab, ich kenne jetzt mehrere aus der Schweiz, wo Konzerte abgebrochen werden mussten, weil irgendwer, der auf der Bühne stand, Gefühle verletzt hat von Menschen, die im Publikum waren. Die haben gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Ne? Mhm. Das ist eine Art von, was ihr da macht, ist nicht richtig. Also widerspricht einer moralischen Setzung, die irgendwie besteht, die irgendwie auch gekommen ist, ne, wie so eine Käseglocke über eine Gesellschaft.
Also die ist digital gepusht wurde. Also das
und,
ist mein
und die digital Million. Gepusht ja, wurde über absolut. Den, und jetzt machen wir den sensationellen Überleitungsflash, auch durch den Digital Service Act, wenn ich den richtig verstehe.
Genial. Oder? Ja, richtig. Tada. Also es lohnt sich immer wieder sprechen zu denken. Genau. Und die Moral, also ich sage ja schon auch seit Jahren, wann wurde die Moral zum Guten erklärt, sehr verehrte Damen und Herren und liebe Isabel Rohner? Also in den 60er Jahren, also meine älteren Geschwister, oder also ich bin eine Aktivistin der 80er Jahre, aber wir haben ganz viel übernommen von den 60er Jahren. In den 60er Jahren war der Kampf gegen den Einfluss der katholischen Kirche, der sehr notwendig war, sehr radikal, antimoralisch. Und da war also in der Kunst, oder? Also du konntest dir alles an der Konstruktion der katholischen Kirche und des Christentums leisten. Das war sehr wichtig, um die wirklich totalitäre Macht, auch wenn wir an die sexuelle Gewalt innerhalb der katholischen Kirche oder den christlichen Kirchen denken, die war wahnsinnig wichtig, um das zu brechen. Oder? Natürlich wurde wie immer eben in revolutionären, auch kulturellen Beziehungen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dass eben quasi die Kritik am Christentum, die holt jetzt niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, sondern es wäre eher ein wahnsinnig tolles Beispiel, um den Islam zu dekonstruieren. Es wäre großartig, liebe Menschen, wenn wir solche Theaterstücke und Kunstwerke wie in den 60er bis heute gegen das Christentum, gegen die Kolonialisierung, gegen die katholische Kirche als Institution. Also wenn wir einen islamistischen, nicht islamistischen, sondern wenn wir einen Schriftsteller hätten wie Dostojewski im arabischen Raum, oder? Also wir haben Kamel Daoud beispielsweise, aber die werden natürlich dann von den durchgeknallten islamistischen Anhängerinnen des Authentizismus nicht zitiert. Aber sehr wichtig wäre eine Massenkulturbewegung gegen den Islam, also als Dekonstruktion einer religiösen, totalitären Autorität, die ja die katholische Kirche lange Zeit auch eingenommen hat.
Ich wollte es gerade sagen. Und die katholische Kirche war in vielen Jahrhunderten auch so drauf, dass sie Kritik nicht zugelassen hat. Also Inquisition, what a show, ne?
Ja,
Inquisition,
genau.
Here we go. Ja. Also da war es auch jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, die katholische Kirche öffentlich in Theaterstücken zu kritisieren, weil du dann halt geköpft wurdest und im Kerker landest.
Richtig.
Das, was der Islam beziehungsweise die
immer noch macht.
Orthodoxe Auslegung, die islamistische Auslegung des Islam immer noch macht. Also eigentlich sind die 300, 400 Jahre zurück, weil der Prozess der Aufklärung im Islam nicht gemacht wurde. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass der Westen das zulässt. Also der Westen macht das ja Mist.
Ja.
Der Westen könnte ja sagen, ey, ihr habt eine andere historische Entwicklung als wir, aber wir unterwerfen uns doch nicht euren, jetzt komme ich wieder zur Moral, euren moralischen Setzungen, weil natürlich argumentiert auch diese Käseglocke mit richtig und falsch, also mit moralischen
Genau, Hinweisen. Und jetzt kommen wir zum Problem wieder der Revolution, wie du mit deinem großartigen Zitat, ich bin dir so dankbar,
ist von Hannah Arendt.
Ich kenne es nicht. Ja, nee, aber dass du das gebracht hast, ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Jetzt kommen wir eben zum Problem der Revolutionäre und der Linken. Dass, wie ich auch schon öfters in den Folgen die Podcasting gesagt habe, wir das auch entwickelt, sprechdenkend entwickelt haben, dass hier eigentlich nie, so wie bei der katholischen Kirche, eine kulturelle Bewegung gegen links stattgefunden hat, sondern nur gegen rechts. Wie soll ich jetzt das erklären? Wir haben eigentlich, wenn ich mir das jetzt überlege, nie kulturell, also Theaterstücke, Bilder, Musik, Bewegungen gehabt, die sich wirklich radikal revolutionär gegen die Revolutionäre gerichtet hat. Es ist immer noch so in der Kunst, dass die russische Revolution, der Kommunismus und der Sozialismus als etwas Erstrebenswertes angeschaut wird. Und quasi die eigene Auseinandersetzung mit der totalitären Struktur, auch von Hannah Arendt, innerhalb des kommunistischen und sozialistischen Gedanken oder des Woken-Gedanken jetzt, überhaupt nicht stattfindet. Selbst ja, unter den so Intelligenten, oder? Also ich bin ja so fassungslos. Also ich werde ständig von meinen Kollegen und Kolleginnen, ich bin wieder viel unterwegs und angemacht. Und die hören mir gar nicht zu. Ich beginne einen Satz irgendwie wegen der Trump-Wahl oder wegen Giorgia Meloni und Europa oder eben wegen dem Digital Service Act. Und dann werde ich einfach niedergebrüllt, obwohl die Leute nicht mal 1% des Wissens haben, dass wir uns hier über fast fünf Jahre Podcasting erarbeitet haben, denkend, sprechend, sprechend, denkend. Und dann verweise ich immer auf diverse Podcasts, ich verweise auch auf meine Schriften und ich sehe einfach der Unwille einer progressiven Mehrheit, ich sehe den Unwillen, sich überhaupt selbstkritisch auseinanderzusetzen. Und das ist uns so fern, Isabel Roder
ja,
und Regula Stempel.
Weißt du,
es ist uns so fern.
Aber es ist zutiefst menschlich. Es ist zutiefst menschlich. Man will sehen, was man sehen will. Man will Dinge, die man denkt, die sind doch gut, die müssen doch gut sein. Da will man ums Verrecken auch, dass die gut werden. Weißt du, und
Ja,
das
also,
betrifft uns doch auch. Das
na,
betrifft uns
also
doch auch.
meine Lebensenergie muss ich dir, aber da bin ich habe einfach nie realisiert, dass ich nicht normal bin. Und erst langsam realisiere ich, weißt du wieso, weil ich das
Das hätte ich dir
sage?
vor Jahren schon sagen können. Also,
Die
frag
Selbst,
mich
weißt
doch.
du, ja, die Selbstkritik ist mein Lebenselixier. Es ist nicht nur die Selbstkritik, sondern es geht ja dann, bei mir ist Kritik, also ist es ja dann auch eine Gestaltungsform. Oder ich übers Nachdenken von meinem Handeln oder meinem Wissen über die Welt und die Welt, wie sie mir dann entgegenhält, die formuliert dann eine Kritik und ein Weiterkommen, weißt du, ein Neugestalten. Es ist die große Neugier. Aha, das wird tatsächlich so gesehen. Aha, aufpassen mit Gesetzen und Verordnungen. Es könnten die und
Guck
diese
genau, genau,
Nebenwirkungen
guck
sein, ja.
genau,
Ja,
guck
und
genau.
das ist aber
Aber
für mich
weißt du,
ein
dieses,
Lebenselixier. Und
ja,
da,
das
ich kann mir
verstehe.
nicht vorstellen, das ohne das zu leben.
Ja, Kritik und Selbstkritik ist gut, aber Selbstkritik ist auch schlecht. Ne? Wir alle kennen
Ach,
diese
die Frauen sowieso,
überkritisch
ja.
auf uns selber zu gucken. Aber ich bringe dir ein Beispiel. Ich habe, also wir haben in den letzten Wochen doch viele Zuschriften bekommen in den sozialen Medien oder auch per Mails, auf mehreren Wegen, wo sich Hörerinnen, in meinem Fall waren sie jetzt ausschließlich Hörerinnen, kann aber bestimmt auch sein, dass es Hörer waren oder Gesprächspartner, nicht nur erstaunt äußerten, sondern enttäuscht. Also ich habe Nachrichten bekommen, die sagen, ich bin von euch enttäuscht. Ich bin von euch enttäuscht, dass ihr die Wahl von Donald Trump so einordnet, wie ihr sie einordnet. Ich bin enttäuscht. Und da sage ich, es ist interessant, also dieses Enttäuschtsein heißt ja, es gab eine Täuschung. Aber die Täuschung, die war nicht bei uns. Die Täuschung ist im Blick, im eigenen Sehen der Wirklichkeit. Aber sie wird jetzt projiziert auf uns. Also wir sind schuld, du und ich, dass Donald Trump gewählt wurde. Himmel, Arsch und Zwirn. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also natürlich, das ist jetzt auch wieder übertrieben in der Interpretation. Aber was heißt das denn? Ich bin nicht schuld, dass Donald Trump gewählt wurde. Ich bin auch nicht schuld, dass die deutschen Medien über Kamala Harris berichtet
Geredet
haben,
hat wie
als wäre
eine
sie
Heilige.
Messias.
Ja, absolut,
Aber wir
absolut.
sprechen das aus.
Ja,
Weißt du,
ja.
und verdammt, also diese, ich glaube, es ist zutiefst menschlich, und es ist zutiefst menschlich, den schwarzen Peter irgendwem zuzuschieben, ne? Und
Ja,
ja.
das ist sowieso ein spannendes Phänomen. Also zwei Dinge. Erstens mal, dir schreiben immer die Hörerinnen, mir schreiben immer Männer. Das finde ich auch total spannend, oder? Also ich krieg extrem viele Zuschriften von Männern. Wahrscheinlich, weil wir uns auch ältere Männer zuhören und die sich quasi mit mir aus den 80er Jahren noch weiter streiten wollen. Also ich finde das spannend. Dann, was du erzählst, diese Enttäuschung. Es geht darum, und das möchte ich wirklich betonen, alle Hörer und Hörerinnen, die enttäuscht sind von unserer Analyse der Die Podcastin, vor allem auch eine geopolitische Analyse, denen möchte ich einfach empfehlen, es geht darum, dass die Hörer und Hörerinnen zu fleischgewordenen Bots geworden sind, ohne es zu merken, weil sie im Unterschied zu Isabel Rohner und Regula Stempfli nicht unterschiedliche Medien konsumieren, sondern ganz als normale Menschen haben wir ja auch nicht so viel Zeit,
Nein.
sondern sich auf ARD, ZDF und SRF verlassen. Und nicht realisierend, dass sie seit 4 Jahren mindestens, ich würde eben schon mit der Pandemie anfangen, in einer bestimmten Richtung im digitalen Bereich sagt man Nudging, oder? Also in eine bestimmte Richtung so gepusht werden und gestoßen werden. Und dass wir in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr den klassischen Qualitätsjournalismus mehr vorfinden, sondern eben algorithmengetriebene Schnellnachrichten, die aber politisch gefärbt sind. Es ist ein absoluter Skandal, dass ARD, ZDF, ORF und SRF 1:1 eine Kampagne gegen Elon Musk führen, ohne beispielsweise dich oder mich einzuladen zu den Gesprächen oder andere Menschen einzuladen, um zu sagen, ihr seid völlig durchgeknallt in Bezug auf eure fehlende Kritik hinsichtlich beispielsweise TikTok. Ich bringe euch gerade 5 Gründe, weshalb TikTok viel eher verboten werden sollte als X. Und es geht überhaupt nicht an, dass auf X jetzt von Hassbotschaften und Extremismus und so diskutiert werden. Also eben, wie ich immer sage, nur weil die Falschen das richtig sagen, wird das Richtige dadurch nicht falsch. Und deshalb gibt es so Blöcke, selbst wenn ich nur Elon Musk als Name erwähne, werde ich schon gekreuzigt. Und das ist eine Polarisierung, die von öffentlich-rechtlichen Medien in unseren westlichen Demokratien gepusht wird, die antidemokratisch ist.
Ja, und auch etwas so auslässt. Ne?
Also, ja,
und auch hier müssen wir nochmal sagen, wie Donald Trump. Wir sind hier nicht die Fangroup von Donald Trump. Wir sind auch nicht die Fangroup von Elon Musk. Aber einfach mal sich klar zu machen, es wurde so sehr darauf hingewiesen, dass Elon Musk Donald Trump unterstützt. Aber wer hat denn darauf hingewiesen, dass er A, früher die Demokraten unterstützt hat mit vielen, vielen Millionen.
Genau, da war der Gute.
Und ja. Bill Gates die Demokraten selbstverständlich unterstützt.
Ja, oder also, Soros. Also Elon Musk und Soros, die schenken sich nichts. Oder? Also auch das wäre mal ein spannendes Thema. Oder? Aber das hören wir nicht. Mir geht es ja darum, dass wir dass unsere Demokratie, wie in den 30er Jahren in Europa, durch die Medien zersetzt wird. Es ist eben die narrative Öffentlichkeit, die unser Vertrauen in öffentliche Institutionen so zersetzt, dass die öffentlichen Institutionen sich dann selber delegitimieren, oder?
Ich habe ein Beispiel dazu. Ach, ich habe gerade ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Also ZDF schreibt auf der Homepage, kündigt an, dass Trump mit Moment, ich zitiere das jetzt wirklich?
Ja.
So, ab Day One, so will Trump die USA umkrempeln. Donald Trump möchte die USA verändern und das gleich ab Tag 1 seiner Amtszeit. Über 20 Dekrete will er an Day One erlassen, was Insider über die Anordnungen berichten. So, und jetzt auf dieser Seite, ein bisschen weiter unten, gibt es den großen Header, Trump will Schutz von Transpersonen in Schulen aufheben. Das ist krass, das ist krass.
Das ist krass. Das so? Ist
das Nein, so? Natürlich ist das nicht so. Was ist dahinter?
Der Trump will den Schutz von Transpersonen aufheben.
Vor allem
was für ein Monstrum.
Was für ein Monster. Was ist dahinter? Trump hat angekündigt, an Day One ein Dekret zu erlassen, was eine Änderung, die Biden gemacht hat, aufhebt. Biden hat nämlich Title 9 geändert. Mhm. Das Title 9 ist so etwas wie unser Antidiskriminierungsgesetz. Das Antidiskriminierungsgesetz, was besagte, dass niemand aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden darf. Biden hat das geändert. Fakt, Leute. Er hat das geändert,
Danke.
Dass niemand aufgrund seiner Geschlechtsidentität diskriminiert werden darf. Daraufhin in den USA transidentifizierte Männer, also Männer, die sagen, ich bin eine Frau, im Frauensport, transidentifizierte Männer in den Frauengefängnissen.
Ja.
Das ist heftig.
Mhm. Und das hat 4 Jahre wirklich krass die
das heißt,
ganze
ZDF,
Geschlechtergleichheit zerstört
zu Ungunsten der
Frauen.
Ja. 2 Punkte dazu. Erstens, ZDF hätte schreiben können,
ja.
Trump will den Schutz von Mädchen und Frauen wiederherstellen.
Ah, wunderbar, Isabel.
Ja. Machen sie nicht. Der Witz jetzt, also Trump hat das angekündigt, er will das machen als Dekret. Jetzt ist ihm aber das Rechtssystem zuvorgekommen. Am 9. Januar 2025 wurde vom Federal Court in Kentucky ein für Frauen und Mädchen und unsere Demokratie in Amerika extremst wichtiges Urteil gefällt. Und dieses Urteil gilt USA-weit. USA-weit. Die von der Biden-Regierung durchgedrückten frauenfeindlichen Änderungen im sogenannten Title IX sind nichtig. Das ist ein Gerichtsbeschluss. Ein Gerichtsbeschluss. Ja. Wenn es also um Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geht, hat das Gericht in Kentucky festgestellt, ist das biologische Geschlecht gemeint und nicht die gefühlte Geschlechtsidentität. Ich möchte hier gerne
spannend.
Zitieren, zitiere den Richter Danny Reeves, Zitat, der gesamte Sinn von Title IX besteht darin, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu verhindern. Wenn man die Geschlechtsidentität ins Spiel bringt, wird das Gesetz ausgehöhlt und weitgehend bedeutungslos. Er ändert das, also der Beschluss ist durch, hat USA-weite Folgen, gute Folgen für Mädchen und Frauen. Das heißt, wir werden in den USA keine biologischen Männer mehr im Frauensport haben. Wir haben keine Männer mehr, die sagen, sie sind Frauen, in Frauenumkleiden, Duschen, Frauengefängnissen. Und der Gerichtsbeschluss macht auch ganz, ganz klar, dass es keinerlei rechtliche Handhabe gibt, freie Rede zu unterdrücken, die sich eben nicht daran hält, Frauen, die sagen, sie sind Männer, oder Männer, die sagen, sie sind Frauen, auch wirklich so anzureden oder deren Illusion zu unterstützen. Das sagt ein Federal Court. Ich möchte an dieser Stelle Inge Bell danken, die sich die Mühe gemacht hat, das wirklich ganz toll aufzubereiten, diesen ganzen Beschluss des
Großartig.
Gerichtes und
genau,
das auch
noch,
veröffentlicht hat.
Das werden wir
Aber
auch verlinken.
Der Witz ist,
Großartig.
Also es gibt jetzt
Vielen
einen
Dank.
Gerichtsbeschluss, das heißt, Trump muss dieses Dekret gar nicht ziehen. Erfahren wir darüber etwas bei ZDF? Nein!
Ja,
und
das
geht nicht.
ist das
Das geht doch nicht,
Thema.
Leute. Im Ernst.
Ja, aber sie werden es nicht ändern. Es ist ein absoluter Skandal. Und da komme ich wieder zum Digital Service Act. Ich bin euch da, oder dir noch, eine Frage schuldig, was das ist, oder? Der Digital Service Act. Es geht darum, um die Sicherheit, Zitat, Sicherheit und der Rechte der Online-Nutzer und Nutzerinnen zu stärken. Es geht um transparentere, gerechtere und sicherere Bedingungen auf dem digitalen Markt. Also es geht
das ist
auch
super,
um
oder?
Meinungsfreiheit.
Großartig.
Ja, genau. Und die digitalen Plattformen, die in der EU operieren, sind natürlich alle diesem Digital Service Act verpflichtet, sich an die strengen Vorschriften zu halten. Das heißt auch, die Privatrechte zu schützen, eben wie das Recht auf Vergessen oder das Recht auf nicht verleumdet zu werden und so weiter und so fort. Also alle unsere Schutzrechte, die wir haben gegen den Staat, nicht nur, wir haben Partizipationsrechte für den Staat, aber wir haben auch Schutzrechte vom Staat.
Unser Grundgesetz ist ein Schutzrecht der Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat. Deswegen gibt es das Grundgesetz. Ne?
Genau, und die EU strebt durch die Implementierung der Regulierung an, also das wird eben landesweit gemacht, das Vertrauen in die digitalen Dienste zu stärken und einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen und ein hohes Schutzniveau für die Bürgerinnen zu garantieren. Also es war wirklich nicht ein schlechter Akt. Ich habe aber jetzt, weißt du, wenn du jeden Paragraphen durchschaust, was ich hätte tun sollen damals, hätten wir ganz klar vorgehen sollen gegen die Gummiparagraphen wie Hass- und Hetzbotschaften, oder?
Aber auch da gilt, man sieht nur, was man sich wünscht.
Ja,
ne?
Ja,
man
genau.
wollte eben was, oh, das ist doch eine gute Idee, also muss das gut sein.
Genau, und jetzt, was ist das Problem in Deutschland? Eben das DSA, das Digital Service Act, lässt den Mitgliedstaaten Spielräume, wie sie ihn umsetzen. Und Deutschland, Regierungen wie Deutschland nutzen diese Spielräume leider immer, um restriktive Maßnahmen durchzusetzen, die über den ursprünglichen Geist des Gesetzes hinausgehen. So habe ich das formuliert. So wird ein Gesetz, das Bürgerinnen schützen soll, zum Werkzeug gegen sie selbst. Und ich finde, das ist durchaus eine öffentliche Diskussion wird, Leute. Oder, also, dann
und
zwei,
wie geschieht das? Ja. Kannst du das beschreiben, wie das geschieht?
Eben, weil es wird, der illegale Inhalten Definitionen werden, also es gibt im DSA zum Beispiel eben den Satz über die illegale Inhalte sollen entfernt werden. Doch was illegal ist, wird weit ausgelegt und es wird eben von den Regierungsmitgliedern ausgelegt, angewendet. Das hat der Digital Service Act eigentlich nicht vorgesehen, weil natürlich die Freiheitstraditionen im anglosächsischen Bereich viel größer sind als in Deutschland, oder? Also es war eigentlich gedacht als Schutzinstrument von den Bürgern und Bürgerinnen gegen den Staat, respektive gegen die Online-Plattformen. Und was passiert jetzt in Deutschland? Die Regierung wendet dieses Gesetz gegen die Bürger und Bürgerinnen an. Eben wie Robert Habeck in dem bekannten Fall des sogenannten Schwachkopf-Affäre.
Aber sag mal, das hat auch damit zu tun, was jetzt ja tatsächlich auch in den Medien war.
Ja, genau. Hat
angekündigt bei Facebook auf diese, wie nennt man das? Faktenchecker, heißt das so?
Ja, Faktenchecker, glaube ich.
Zu verzichten, ja. Was ja erstmal klingt, das ist ja furchtbar. Aber wenn man genauer hinguckt, hat eben Deutschland hier eine Stelle beauftragt, diese Faktenchecker-Funktion zu übernehmen, ne? Wenn ich richtig verstanden habe, stimmt das so?
Ja, das stimmt und das geht gar nicht.
Und du, das kannst, heißt, nicht, es gibt eine Stelle, die sagt, ja, das ist richtig und das ist falsch.
Ja.
Und Zuckerberg, seine Kritik ist ja heftig, der sagte, sein Beispiel war Amerika, wir wurden massiv unter Druck gesetzt, Inhalte, die der damaligen Biden-Regierung nicht passten, zu löschen.
Ja, genau.
Das ist sein Beispiel und das passierte eben auch in Deutschland.
Also vor allem die Twitter-Files haben gezeigt, dass, also, und Zuckerberg sagt es endlich. Also Mark Zuckerberg ist wirklich, sorry, also ich bin nicht nur keine Anhängerin von Mark Zuckerberg, sondern he is one on my list. I really dislike his politics and I really dislike his person und seine Machtfunktion in den letzten 10 Jahren.
Das ist großartig. Du bist, Meinungsfreiheit schützt dich. Du darfst das sagen.
Genau, darf ich sagen. Aber
ich finde, er war ein Incel früher. So.
Genau, absolut. Mhm. Weißt du, und die Pornografisierung, die wir angesprochen haben in unseren Folgen, die Podcast hin, weißt du, dass die Pornobilder, alle KI-generierten Frauenbilder nach wie vor massiv, also milliardenfach produzieren. Das ist Mark Zuckerberg zu verdanken. Ich möchte aber sagen, was ich eben auch hier die öffentlich-rechtliche Berichterstattung zu Zuckerberg.
Sie sagen, gerade mein Mann nackt vor mir her.
Ja.
Im Ernst. So, Entschuldigung. Bin wir jetzt wieder ganz bei dir.
Und was Mark Zuckerberg eben gesagt hat, es ist nicht, dass sie einfach die Faktencheck aufgeben, sondern es geht darum, dass sie nicht mehr automatisch Inhalte löschen, die automatisiert gelöscht werden müssen, wie in der Pandemie, wo alle Nebenwirkungen der Covid-Impfung, wie die Covid-Leugner das immer gesagt haben und verunglimpft wurden, dass alle Nebenwirkungen nicht veröffentlicht werden durften. Das haben die Twitter-Files gezeigt. Und das geht natürlich nicht. Also weißt du, wir sind freiheitliche Gesellschaft. Du kannst, du musst die Menschen informieren über möglich, also bei jedem Medikament. Das ist ein Grundrecht, das wir haben. Das bei Neben, also ihr kennt das ja in der Werbung, oder? Bei Nebenwirkung, bla bla bla, oder? Fragen Sie den Arzt, die Ärztin oder den Apotheker, oder? Und Cambridge Analytica, oder da wurde schon 2016 die Transparenz bei Facebook gefordert und so weiter und so fort. Dem Zuckerberg hat sich einfach an den Trump angesackt, oder? Also das ist ein gnadenloser Opportunist, der einfach gemerkt hat, wenn er so weiterfährt mit den Unterdrückung bestimmter Inhalte automatisch gelöscht, und wir haben ja keine Transparenz im Unterschied zu X, oder? Also zu Plattformen Elon Musk. Also haben wir bei Facebook nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was automatisch gelöscht wird und was nicht. Oder auf Instagram, oder? Und bei WhatsApp. Also von dem her finde ich hat er das einfach verkündet und jetzt machen alle europäischen Medien einen Riesenskandal. Fake News werden wiederbelebt, als ob wir nicht unter Desinformation leiden, genau in den Punkten, die Leerstellen, die wir auch in dieser Folge aufgeworfen haben. Ich möchte noch ganz einfach sagen, was das Problem ist beim Digital Service Act, ist eben die sogenannten illegalen Inhalte, wie ich gesagt habe. Oder illegale Inhalte zu entfernen, was illegal ist, wird national viel zu weit ausgelegt in Deutschland. Wenn Behörden und Regierungen entscheiden dürfen, was illegal gilt, führt dies sehr schnell zur Zensur, insbesondere wenn politische Inhalte unbequem sind. Und ja, das ist Meinungsfreiheit, Leute. Das
ja, ist doch wichtig, darf ich einmal sagen, ja? Also vielleicht ist das Wort illegal hier falsch. Ne?
Ah, okay.
Weil illegal heißt strafbar, illegal.
Ja, ja, du hast recht. Genau. Also, und alles, was strafbar wird, könnte gelöscht werden, absolut.
Aber ja, der Witz ist ja, also das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Das wurde nur verschlafen und punktuell ist das ja auch immer noch so. Ne? Mhm. Also wenn du Schwierigkeiten hast im Netz und damit zur Polizei gehst,
hast du keine Chance.
Sind die punktuell immer noch überfordert, es sei denn, du hast gerade Glück und hast mit einer Polizeistelle zu tun, die damit Erfahrung hat. Ne? Ist ja, ja so.
Ja.
Ne? Aber prinzipiell haben wir, ich bin ja nun Fan von uns, vom Rechtssystem, was strafbar ist, strafbare Inhalte müssen selbstverständlich aus den Plattformen raus, aber strafbar. Und alles unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist eben die Freiheit. Das kann uns passen oder nicht. Ne?
Ja, das finde
da
ich
können uns auch
den besten Satz. Also von
ja,
dir.
Aber
alles unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist Freiheit.
Ist die Freiheit.
Ja, danke.
Ist die Freiheit.
Danke,
und manchmal ist sie halt doof und manchmal stimmt es auch nicht.
Ja,
aber nur
deshalb,
weil Dinge nicht stimmen, sind sie nicht strafbar.
Ja, und deshalb bin ich ja wahnsinnig wütend, dass mein Vorschlag schon 2017, also schon 2016, ich habe einen Vorschlag gemacht für die digitale Rechtssicherheit, also der demokratischen Rechtssicherheit, den ich auch am Schluss von Trumpism-Buch so nur so schnell hingekratzelt habe. Aber der erste Vorschlag, der war eigentlich, der hätte Bestand werden sollen vom Digital Service Act, nämlich die Umkehr der Beweislast. Das heißt, nicht ich als Regula Stempfli muss der Plattform beweisen, dass meine Rechte missbraucht wurden, sondern die Plattform muss mir, wenn ich eine Meldung gebe, sofort garantieren können, dass sie meine persönlichen Rechte nicht verletzt haben. Das ist einfach. Wenn ich eine Kopie meines Passes, wenn ich eben quasi ein, weißt du, wenn mir... wenn ich beschimpft werde, also weißt du eben, als ich will die Schimpfwörter, die ich immer kriege, nicht wiederholen, oder? Und da einfach sagen, ja, okay, wir sehen das, der Tweet ist so und so, der Facebook-Post ist so und so, ganz klar, entweder machen wir hier einen Strich durch, also weißt du, dass du den Tweet noch siehst, aber du kannst ihn rot durchstreichen, oder? Verletztes Persönlichkeitsrecht, und das hätte man alles machen können.
Das macht diese Tweets natürlich noch interessanter, weil noch sichtbarer. Ne? Oh,
ja,
sie sind rot,
aber
wie cool.
Nee, das waren einfach einige meiner Vorschläge. Wir können es auch automatisch löschen. Beim automatisch löschen bin ich einfach als Historikerin nicht glücklich, weil ich gerne alles dokumentiert habe. Darf ich noch etwas sagen zu diesem Habeck-Case?
Ich bitte dich.
Weil also der genau auf den Digital Service Act zurückgeht. Zitat vom Durchsuchungsbeschluss, der ist veröffentlicht worden vom Amtsgericht Bamberg. In Fällen der Beleidigung einer Person des öffentlichen Lebens gemäß Strafrechtsartikel 188 kann die Tat nach Artikel 194 Absatz 1 auch dann verfolgt werden, wenn die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amtes wegen für geboten hält. Und es geht nicht, dieses wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung, das haben die deutschen Behörden aus dem Digital Service Act genommen. No, 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 no. Es gibt kein besonderes öffentliches Interesse der Strafverfolgung, außer es gibt ein Strafverfolgungsgesetz, oder wie das heißt, oder? Dann geht es noch weiter. Das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung wurde hier durch die Staatsanwaltschaft Bamberg bei der Beantragung des Durchsuchungsbeschlusses, eben dieser Schwachkopf, wir müssen dann noch ganz kurz zusammenfassen, was da passiert ist, am 5. August 2024 bejaht, da es sich beim Herrn Dr. Habeck um den Bundesminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland handelt und zudem Verdachtsmomente einer antisemitischen Gesinnung des Beschuldigten bestehen. Sorry, haben die bei Verdachtsmomenten einer antisemitischen Gesinnung alle die Moscheen gestürmt? Das wäre ja super, oder?
Nein, aber die haben ja den Bundeswirtschaftsminister auch nicht Schwachkopf genannt.
Ja.
Oder halt auf Arabisch und der hat es nicht verstanden.
Genau.
Ja, aber das ist das, was ja passiert ist. Ne? Also ja, genau. Schlicht und ergreifend.
Genau, es war ein Rentner, der die Schwarzkopf-Reklame mit einem Profil von Robert Habeck ausgestattet und nur drüber statt Schwarzkopf geschrieben hat, Schwachkopf. Und
was bei total ihm, lustig ist, ehrlich gesagt.
Ja, ne? Ich finde es auch. Und bei ihm wurde in aller Früh, 5.30 Uhr, er hat eine Trisomonie-Tochter, also wirklich quasi eingebrochen, der lebt, also die leben ein Ehepaar, die leben wirklich unter prekärsten wirtschaftlichen Verhältnissen und die Polizei ist eingestürmt, eben wie eine Terroreinheit, die bei den Moscheen einstürmen sollten, oder? Bei den radikal-islamistischen Moscheen. Und ich finde diesen Fall deshalb so wahnsinnig wichtig, weil dieser Fall wird nur auf der Plattform von Elon Musk auf X verhandelt, expliziert. Ich habe auch nur auf X die Gerichtsbeschlüsse oder eben diese Ermittlungsrichterin, das ist ja öffentlich, wenn du das einforderst. Oder? Nur dank Anwälten und Anwältinnen, die das auf X gestellt haben, um diesen Fall, der extrem wichtig ist für unsere Meinungsfreiheit, den zu verhandeln. Und das passiert nur auf X. Wir haben weder SRF, ZDF, ARD, wir haben einen kleinen Bericht, der Die Welt, aber die haben alle Angst, oder die FAZ, oder die haben alle Angst, irgendwas sich da zu verscherzen mit dem Dr. Habeck. Und da möchte ich noch ein anderes Beispiel nehmen, wovon wir überhaupt nichts hören in Deutschland, und ich erwähne eben Deutschland so oft, weil wir ja Wahlen haben bald im Februar. Tatsächlich wurde am Siegestor, Leute, in München, der Bundes wurde mit einer riesigen Lichtinstallation, Bündniskanzler.
Ja, genau. Für Habeck. Habecks Visage war da drauf.
Ja, der Bündniskanzler. Und das ist völlig illegal.
Und es kam raus, dass die keine Bewilligung hatten.
Richtig.
Klammer, eine Bewilligung für sowas würde nie erteilt werden.
Richtig.
Als öffentlicher Raum wird. Man kann auch nicht, weiß nicht, Merz aufs Brandenburger Tor projizieren oder Olaf Scholz oder whoever. Und was ich wirklich schwierig fand, Habeck hat ein Interview gegeben, wo er fand, oh, das ist ja wohl, das war halt so eine piratige Aktion von uns. Also wo er wirklich feixend sich darüber gefreut hat und sich, ich meine, der sieht für sein Alter ja immer wirklich, wirklich gut aus. Ne?
Oh mein Gott, und so ein bisschen, bitte. Also,
doch, genau. Aber er inszeniert sich ja als so knuffeliger Teddybär mit naja, wir waren da halt ein bisschen piratisch, wir sind ja die alten Grünen, aber sie sind eben nicht die alten Grünen, ne? Sondern, wir erinnern uns, der radikalste revolutioniert wird ein Konservativer am Tag nach der Revolution. Wenn gerade die ach so unangepassten Grünen, sobald sie an der Macht sind, gegen die Bürger... Ja. 800 Anzeigen stellen, ne? Nur Habeck und Baerbock, dann ist das halt, das ist die radikale Abkehr der ursprünglich grünen Idee.
Genau, es hat zu einem Überwachungs- und Kontrollmechanismus geführt, das Digital Service Act, ausformuliert von den Grünen. Und das ist echt erschreckend. Und das ist der erste Punkt, der wahnsinnig erschreckend ist. Der macht mir wirklich Angst, oder? Mhm. Also weil die öffentlich-rechtlichen Institutionen sind durchsetzt von Beamten und Beamtinnen, die den Grünen und den Sozialdemokraten nahestehen und die selbstverständlich finden, dass Gute wird gegen jeden Widerstand durchgesetzt. Und wer sich da widersetzt, vor allem auch seit der Pandemie, ist ein rechtsextremer Nazi oder Covid-Leugnerin oder irgendwas sonst Unappetitliches. Und so wird aus dem Versprechen des Digital Service Acts, Bürgerinnen und Bürger zu schützen, so zu einem Überwachungs- und Kontrollstaat ausgebaut. Und dass das kein Thema ist in den Medien, außer ich habe einen Podcast gehört, der war sehr gut, bei Cicero, eines ehemaligen Verfassungsrichters, aber den habe ich dann verteilt, dann heißt es wieder, oh, der ist AfD, na. Es ist echt unterirdisch, wie die öffentlich-rechtliche Diskussion über ganz entscheidende Themen zur Freiheit, Gleichheit und zum Solidaritätssystem unserer westlichen Demokratien, wie der nicht geführt wird oder
ja,
polarisiert
und zwar
geführt
mit
wird.
Und zwar mit der Argumentation, ja, aber es geht doch ums Gemeinwohl. Ne? Da sind wir dann eben wieder beim Anfang von dir.
Genau.
Ne?
Ja.
Aber es ist doch richtig, aber wir wollen doch nett sein im Internet, aber wir wollen doch alle, ne? Und dann kommen wir wieder mit dieser, wir sehen nur das Gute, aber wir haben
wir
gerade ein
doch
Problem.
Nett sein.
Wir haben gerade echt ein
Absolut.
Problem.
Ich muss einfach lachen, Lastempfli und nett sein. Also nett ist wirklich die kleine Schwester von Scheiße,
ich finde Netzsein super. Ich finde
weiß.
Netzsein so gut. Und soll ich dir eine Geschichte erzählen?
Gerne.
Wir
ich
halten
bin auch
uns
sehr
eher
höflich.
Zurück mit.
Also
mit,
nur ja, entre parenthèses, ich möchte jetzt mich verteidigen, oder? Also ich
ja.
finde einfach im öffentlichen Diskurs setze ich auf Streit, wie Hannah Arendt. Also,
ja,
jetzt erzähl
ich muss das
eine
noch
schöne
lernen. Ich
Episode.
Liebe es, freundlich zu sein und nett zu sein. Und ich liebe nette, freundliche Menschen. Und ich finde, das Jahr 2025 hat für mich persönlich wieder wahnsinnig nett und freundlich begonnen mit einem Erlebnis, was mich hat lachen machen. Nein, es ist, also ich erzähle einfach das Erlebnis. Ich war im Urlaub und zwar mehrere Wochen mit einem kleinen Mietauto, mit einem weißen Mietauto in einer Gegend, wo es sehr staubig ist. Und nach mehreren Wochen war dieses weiße Mietauto eher rot. Ne? Wir können es uns vorstellen, einfach staubig. Und wir haben das geparkt vor unserem kleinen Häuschen. Und am nächsten Morgen war es gewaschen. Jemand hat unser weißes Mietauto gewaschen. Und ehrlich gesagt, doch im Ernst, ganz im Ernst. Und zwar, nein, es hat nicht geregnet. Und ich erkenne den Unterschied, wenn ein Auto gewaschen ist oder wenn es einfach regnet und der Dreck dann weg. Na, man sieht das
selbst
an den Felgen.
Den
du hast dann Striemen und so. Nein, dieses Auto wurde gewaschen mit Schwamm und wahrscheinlich auch noch Seife von Menschen, die wir nicht kennen. Und es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Und vielleicht machen wir das als kleine interaktive Aktion mit unseren Hörerinnen und Hörern. Bitte schreibt uns doch in den sozialen Medien A, B oder C, welche Version denkt ihr ist die richtige? Also Version A. Vielleicht war es unser Vermieter, der fand, an meiner Straße darf kein so schrecklich dreckiges Auto stehen. Oder es war vielleicht, weiß nicht, der Nachbarjunge, der von seinem Vater aufgefordert wurde, putz mein Auto. Die Nachbarn haben tatsächlich auch ein weißes Auto. Und der einfach sich getäuscht hat und das falsche Auto gewaschen hat. Möglichkeit 2. Who knows? Möglichkeit 3, wenn ich darüber nachdenke, gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Es ist der Akt der Rebellion der Jugend in diesem Ort gewesen, die bei ihren Hippie-Eltern überhaupt kein Benehmen und keine Regeln mehr mitkriegten, die Hippies, die da lebten und selber vergammelten und die Jugend, die sich davon abgrenzen wollte. Und während sie in Berlin durch die Straßen ziehen und Autos anzünden, hat diese Jugend beschlossen, nein, wir putzen die Autos, diese furchtbaren
Dreckige.
So, also A, B oder C, ich bin gespannt. Oder
Isabel Rohner, ich danke dir für diese köstliche Auswahl. Die erinnert mich an mein Lieblingsgraffiti wegen den Hippie-Eltern. Lieblingsgraffiti ist so, die Hippie-Eltern sitzen irgendwie in einer Ecke, lümmeln herum, kiffen wie die Blöden und dann läuft von rechts nach links ein schicker, fescher Soldat, also in der Bundeswehruniform vorbei, einfach ganz klassisch gekleidet, der geht in den Militärdienst und dann sagt die Frau zum Mann nur so, irgendwas haben wir falsch gemacht.
Weil das der Sohn ist, oder wie? Ja, ich kenne nur die. Ich habe gedacht, du sagst, die Frau sagt zum Mann.
Wenn ich einen Witz erzähle,
tut mir so leid. Nein, ich kenne die Version.
Frage und die Analyse. Es ist so köstlich. Ah, ja, das könnte der Sohn gesagt.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Sie haben gedacht, weil sie hier sind.
Es waren das war eine alte Sparkassenwerbung von vor 20 oder 25 Jahren, Setting, wie du es sagst. Es latscht dann aber der Nachbar, ne, in sein Einfamilienhaus und die Eltern sind da im Wohnwagen und dann sagt ihm der Mann, oh, scheiß Spießer. Und das Kind, was das mitkriegt, sagt, oh, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden.
Oh, okay. Ich kann lachen. Ich finde es einfach köstlich, das Witze erzählen. Das ist wie bei meiner Mutter oder meinen deutschen Kollegen und Kolleginnen, die immer den Witz, statt darüber zu lachen, zuerst analysieren. Ah, deshalb ist das lustig. Egal. Also mit diesen, oder hast du noch was anderes Schönes?
Nein. Ich habe mein Schönheitsarsenal ausgekostet. Sozusagen.
Auf den
du,
guten
das war ein mega Gespräch. Das war super interessant. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir sehr und in diesem Sinne weiter mit den tollen Folgen von der Die Podcastin. Es ist für mich immer wirklich ein Lebenselixier, mit Isabel Rohner zu sprechen. Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.